Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse Podcasts. Und ich habe heute den Dirk Abel dabei. Er ist ein ziemlich gewiefter Fuchs, finde ich. Ich habe mich mit ihm länger unterhalten und er hat einen Elektrikerbetrieb von seinem Papa übernommen, aufgebaut von 20 Mitarbeiter auf über 100 Mitarbeiter. Und hat ein paar Sachen gemacht, richtig gemacht, rausgefunden, die ich dachte, die sind so gut, die müssen wir im Podcast besprechen. Heute führt er diesen Elektrikerbetrieb nicht mehr, das hat er über 20 Jahre lang gemacht, denn er hat aus diesen Punkten, die er da entdeckt hat, was noch Cooleres gemacht aus meinen Augen. Und da sprechen wir im zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Aber erstmal, hi Dirk, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zusammen.
Ja, der Dirk, wie ich es gerade gesagt habe, hat diesen Elektrikerbetrieb von seinem Papa übernommen. Und wenn man den auf über 100 Mitarbeiter aufbaut und wachsen lässt, dann hat man bestimmt die eine oder andere Erkenntnisse. Jetzt gibt es ein neudeutsches Wort, das heißt so Tipping Point. Also was war für dich, Dirk, der Moment im Unternehmerleben, im Handwerkerunternehmerleben, wo du gesagt hast, jetzt habe ich verstanden, was ich anders machen muss, wie vielleicht viele andere?
Ja, danke für die Nachfrage. Letztendlich ging es mir wie viele anderen Unternehmer auch. Ich war die Spitze des Eisberges, an mir lief alles zusammen. Probleme, Herausforderungen, die Themen immer mit der Baustelle, alles lief auf mich zu und alle Mitarbeiter kamen auf mich zu. Und das einhellendste Erlebnis war für mich einfach eine Reise nach Südafrika, wo ich als internationaler Meister auch die duale Ausbildung dort mit begründet habe mit der Bundesregierung. Mhm. Und da habe ich auch dort gesehen, wie es dort anders gehen kann und dementsprechend anders Leute auch geführt werden. Und dementsprechend bin ich da auf die Idee gekommen, wie kann ich das in meinen Betrieb integrieren?
Okay, das ist spannend. Du bist nach Afrika eingeladen worden und hast dort eine quasi von unseren Best Practice berichten wollen, hast selber aber was gelernt, dass es quasi in die andere Richtung lief, oder wie?
Ja, es ist immer der Austausch, das ist das Schöne. Natürlich musst du mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und natürlich habe ich sehr viele Impulse natürlich auch mitgebracht. Aber auf der anderen Seite, und das ist auch das Schöne an der Geschichte immer dran, wenn du irgendwo eine Reise unternimmst, kannst du auch Erfahrungswerte mitnehmen für dich und auch vielleicht für dich adoptieren und für dein Konzept auch wieder anpassen, individuell auf deine eigenen Bedürfnisse.
Und was war das, wo du gesagt hast, oh, das ist eine gute Erkenntnis oder hey, das müsste ich ausprobieren, was war das?
Ja, letztendlich habe ich mir auch immer überlegt, wie gut ist denn jetzt jemand so ausgebildet als Vorarbeiter, Facharbeiter, Overmonteur und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, wie sieht denn bei uns eigentlich so eine Ebene aus, also als dritte Führungsebene. Dann habe ich überlegt, bei uns gibt es mich als Chef. Dann habe ich noch 1-2 Meister gehabt zum damaligen Zeitpunkt. Aber dann war das auch das Problem, was passiert dann? Dann ist die Verantwortung irgendwo verlaufen auf der ganzen Zeit. Und das hat mich geärgert, weil trotzdem die Leute entweder zum Meistern oder zu mir gekommen sind, weil ich war ja dann auch noch Projektleiter. Und das hat mich genervt, weil es einfach zu viele Sachen, Fragen und Probleme an mich hat.
Ja, und ich weiß, dass der Dirk uns gleich noch einiges mehr dazu erzählen wird, wie man nicht mehr der Flaschenhals im Unternehmen ist, wie man aus dem Hamsterrad rauskommt und wenn man das Gefühl hat, Mädchen für alles sein zu müssen. Daraus kommt das, wie gesagt, vom Dirk heute in der Folge. Jetzt möchte ich die Chance ergreifen und ein bisschen Werbung machen für nächste Woche. Da spreche ich mit Marco Meyer über die Chancen, die man hat, wenn man die Tools, die wir sowieso in den Hosentaschen haben und auf den Schreibtischen liegen haben, also iPhones, iPads, sinnvoll einsetzt. Er hat ein paar Prozesse, die er aus eigener Erfahrung, weil er hat ein Kundendienstteam mit 15 Mitarbeitern geleitet, gemacht hat, die er uns mitbringt und er erzählt aus der heutigen Sicht, was man einfach, welche Fehler man nicht mehr machen muss und was man heute da viel besser machen kann. Also abonniert ihr gerne den Podcast in Spotify und oder Apple, damit die App dich dran erinnert nächste Woche, wenn die Folge rauskommt. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit dem Dirk Abel.
Und das war sowas, das war eine Imbalance innerhalb des Betriebes. Und er sagte, es müsste doch einfach mal möglich sein, dass die Mitarbeiter, die die Baustellen auch führen, quasi besser ausgebildet sind und da im Prinzip einfach auch mal ein paar mehr Fähigkeiten lernen müssen, die sie in ihrem normalen Alltag hier gar nicht gelernt haben, weil in der rein technischen Angelegenheit waren sie ja super. Also es waren super Spitzenfachkräfte in meinem Bereich, jetzt Elektrotechnik. Aber in anderen Bereichen halt zum Beispiel, wenn man darauf zukommt, wer führt denn überhaupt die Baustelle und die Azubis?
Mhm. Also du hast quasi mitgenommen zu sagen, hey, wenn zu viel auf mir, auf meinen Schultern oder wie du, da gibt es ja dieses, glaube ich, Management, Äffchen-Management, ja, es kommen zu viele Leute vorbei, die dir ein Äffchen auf die Schulter setzen und sagen, das ist jetzt auch dein Problem. Wobei du gedacht, dann gesagt hast, hey, warum ist das eigentlich alles mein Problem? Wo ist denn hier eigentlich die Lücke?
Genau. Und letztendlich habe ich überlegt, es muss doch einfach ein dreistufiges System geben, also die dritte Führungsebene, dass gewisse Sachen, die vor Ort auch passieren auf der Baustelle, auch zumindest, da nimmt es immer das schöne Pareto-Prinzip, also 80-20, zumindest die meisten der Probleme, also 80%, zumindest schon mal auf der Baustelle gelöst werden können und das minimalste Thema mit 20% auf uns im Büro zukommt. Also, dass wirklich die Mitarbeiter die größten Probleme und die Sachen entweder A erkennen und dann die wenigsten Sachen ins Büro noch bringen.
Okay, du hast gesagt, wer führt die Azubis? Wie meinst du das? Gab es da niemand? Sind die irgendwann in
Karte ja. Oder wie lief letztendlich das? Ist ja noch die Meinung auch von Handwerkskammern, dass der Meister die Azubi führt. Das stimmt oft, wenn ich einen Kleinbetrieb habe, wenn der Meister mit 2, 3, 4 Mitarbeitern manchmal auch noch mitarbeitet und auf der Baustelle ist. Das kann auch manchmal in größeren Betrieben passieren, aber generell ist einfach so, dass Azubi oft mit anderen Monteuren mitlaufen. Das heißt, der Mitarbeiter ist eine super qualifizierte Fachkraft, aber er ist oft nicht unbedingt ausgebildet, wie führe ich denn überhaupt meine Azubis? Wie muss ich da überhaupt kommunikativ dran gehen? Wie kann ich denn überhaupt jetzt mit der neuen Generation XYZ, wie führe ich denn die überhaupt? Was will die denn überhaupt von mir wissen? Und das waren auch so Probleme, ich sagte, da kommen plötzlich auch, man muss wissen, wir hatten ja 19 Nationen beschäftigt, 19, und da kommen natürlich auch ganz andere Anforderungen auch noch dazu, interkulturell, das ist, was ich ja auch ausgebildet bin. Wie führe ich dann auch Mitarbeiter Azubis auch als unter anderen Kulturen zum Beispiel? Was muss ich da beachten? Wie wollen die angepackt werden? Was wollen die wissen zum Beispiel? Und das waren so die Herausforderungen, wo ich gesagt habe, da muss ich doch Mitarbeiter besser schulen, dass die dementsprechend mit den Mitarbeitern besser umgehen können, dass A, die Mitarbeiter mehr Spaß haben, ob Azubi oder Monteur, oder B, auch der Vorarbeiter oder auch Obermonteur natürlich auch mehr Spaß hat und der dann auch es so vermitteln kann, an die Monteure oder Azubis, dass sie es besser verstehen und dass die Baustelle damit auch effizienter und effektiv läuft.
Und im Umkehrschluss, sagen wir mal, wenn das nicht der Fall ist, dann läuft das alles auf Kommissar Zufall oder dann macht jeder, wie er es gerade so im Gespür hat, intuitiv, der Azubi X, der taugt nichts, weil dann halt nicht leiden kann und oder wie hat sich das?
Ja, ich kann ja zum Beispiel im Beispiel sagen, indem wir einen sehr guten Azubi hatten, aber er war charakterlich sehr stark. Und da war es am Anfang auch manchmal so, dass du trotz, dass du die geprieft hast, Mitarbeiter, im Umgang vielleicht nicht hundertprozentig gepasst hat. Und dementsprechend musst du den richtigen Vorarbeiter finden, der zu dem Azubi auch passt. Du musst es auch manchmal ausprobieren. Es ist auch manchmal Trial and Error sozusagen. Also du musst probieren, wie die zusammenpassen. Und dann hat man den richtigen Mitarbeiter gefunden und die haben richtig gut zusammengepasst. Und dementsprechend hat er eine richtig gute Performance gebracht. Und vorher war die Performance halt nicht so gut. Das heißt, auch im Umkehrschluss für eine Baustelle, die Baustelle wird natürlich zu Ende geführt. Die wird vielleicht auch im Plus landen. Kann sein. Aber was ist, wenn die Baustelle richtig reibungslos abläuft, die Mitarbeiter richtig Spaß haben, der Azubi richtig begeistert ist und vielleicht sogar noch extra Zeit hat, auch zu lernen und plötzlich natürlich ein ganz anderes Klima auf der Baustelle entsteht und der Strudel an Positiven plötzlich auch auf den Kunden überschwappt und vielleicht sogar auch auf andere Firmen und sagen, wow, in dieser Firma möchte ich gern arbeiten. Und das ist so das Zusammenspiel, wo man sagt, das ist schön. Und wenn man dann sieht, wie man dann führen kann, dann macht es Spaß, bei der auch der Firma richtig zu arbeiten, freut sich jeden Tag.
Das ist so eine gewisse Aufwärtsspirale. Nur allein, dass du die Erkenntnis hattest, hey, ich kann es nicht dem Kommissar Zufall überlassen, sondern ich muss, wenn ich die mitschicke, deine Führungsverantwortung war quasi, eine Führungspersönlichkeit zu finden, die zu diesem Azubi passt oder die ganz generell zu denen passt.
Genau, das ist zum Beispiel, ich muss dementsprechend Leute auswählen, die genau dazu matchen und dementsprechend passende Führungspersönlichkeit zu den Azubis zu finden, dass sie auch Spaß haben daran. Und dann läuft auch die Baustelle reibungslos und die haben richtig Spaß. Und
ja, da will ich da kurz unterbrechen. Ja. Hast du dann dem Obermonteuren oder denen, die dann den Azubi quasi anstelle des Meisters ja quasi ausgebildet haben, so ist ja quasi die Argumentation, hast du die dann auch nochmal geschult zum Thema Azubi-Umgang, zum Thema Führungskraft?
Klar, natürlich auch alle. Letztendlich ging es ja auch ich muss natürlich A, den Azubi auch schulen. Wie verhalte ich mich natürlich auch? Das ist natürlich auch klar. Auch da gehören ein paar Grundlagen dazu. Es gehört aber auch natürlich die Ausbilder, die Meister dazu. Wie verhalte ich mich jetzt auch mal anders dagegen die Auszubildenden? In der Hinsicht auch mit der neuen Generation oder vom Ausland letztendlich. Wie gesagt, 19 Nationen hat man da beschäftigt. Und dementsprechend muss ich auch die Monteure schulen. Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie vermeide ich Missverständnisse und so weiter? Das sind so die großen Sachen. Stell dir vor, du sagst was und es kommt gar nicht an. Du hast es zwar ausgesprochen, aber der andere versteht es vielleicht nur halb oder nur halbherzig und macht dann doch das, was er will. Das können fatale Folgen haben. Und wenn es nur mal eine Stunde ist, kann aber auf den großen Baustellen Tage oder Wochen bedeuten für Fehlarbeit.
Ja, bis zu Frust, dass er kündigt oder so, ja, im schlimmsten Fall.
Ja, es war auch kurz davor, wir hatten mal auch einen Mitarbeiter, zum Schluss zum Beispiel, der mehrere Abteilungen durchlaufen ist, der hätte beinahe schon gekündigt. Zum Schluss war er total happy und ist bis heute noch, wo ich jetzt mitgekriegt habe, immer noch beschäftigt. Also manchmal sieht man muss nur den Platz verändern und schon ist man besser aufgehoben.
Was ich beobachte, ist immer wieder, dass Leute eben auch, sagen wir mal, befördert werden, ja, die halt, ich sag mal, der beste Kundendienstmitarbeiter, ja, du sagst so, hey, der ist so gut, der löst jedes Problem. Und dann kriegt er auf einmal quasi zusätzlich diese Rolle, dass er jetzt eben, keine Ahnung, Kundendienstabteilung leitet oder dass er jetzt technischer Leiter wird für irgendwas, wobei er aber eigentlich so der super Nerd war. Wie siehst du das, diese Rolle vom Mitarbeiter, wenn der vom Kollegen dann vielleicht tatsächlich Chef wird?
Da kann ich ja natürlich auch eine tolle Geschichte erzählen. Vor 15 Jahren ungefähr war das auch schon so. Wir hatten einen Mitarbeiter, der eine richtig gute Führungskraft ist, aber offiziell natürlich keinen Titel hatte, Techniker, Meister oder was auch immer, zur Führungskraft gemacht, zum Projektleiter. Und die anderen haben gesagt, wie kannst du das machen? Der hat noch nicht mal einen Titel. Damals kriegst du ja für Mitarbeiter für 6-7 Euro und ein Doktor war froh, ein Kabel zu ziehen, sozusagen. Das kann man sich heute gar nicht mal vorstellen und die Jugend. Aber damals war das halt so. Und im Endeffekt war das damals auch ein Novum, dass ich gesagt habe, nein, es ist die beste Führungskraft. Er war vielleicht sogar technisch nicht der Allerbeste, aber war die allerbeste Führungskraft von allen in seiner Abteilung. Und dementsprechend hat er die Verantwortung übernommen und hat natürlich auch dementsprechend besser führen können. Und zum Schluss jetzt, wenn ich jetzt überlege, vor ein paar Jahren hatten wir jetzt 3 Mitarbeiter, die keinen Titel hatten, ob Meister, Technik und so weiter, die trotzdem Führungskraft geworden sind, weil sie einfach das Team damit besser führen kann. Also ich habe bewusst ausgewählt von Menschen, Personen, die besser führen können.
Und da war es diese fachlichen.
Nee, auch ganz bewusst zum Beispiel, ich hatte ja eine der ersten Fremdgeschäftsführerinnen in ganz Deutschland. Und da war das Thema ja auch, meine Geschäftsführerin, die ich dann einfach bestimmt hatte, die war ja nicht die beste Technikerin, die war der, also was heißt nur, aber im Elektrobereich war das ein bisschen verpönt, ja nur BWL gelernt, aber sie war die beste Führungskraft und sie konnte dann das Geschäft, im Prinzip den Betrieb damit besser führen, weil sie eine sehr, sehr gute Führungskraft war. Und deswegen habe ich auch bewusst sie ausgewählt.
Das ist bei vielen ein Fehler, dass sie sagen, sie entwickeln jemand aufgrund von seiner Fachkenntnis und seiner Kompetenz eine Stelle, anstatt zu sagen, der ist menschlich oder der ist, keine Ahnung, vielleicht hast du da intuitiv einen guten Blick für sowas. Was würdest du sagen, was ist da der Hintergrund?
Natürlich beides. Aber im Endeffekt ist ja, man muss immer aufpassen, zu welcher Situation passt es auch dazu. Manchmal kann es auch gut sein, wenn man die beste Fachkraft zur Führungskraft macht, wenn es je nachdem in einem sehr technologischen Bereich ist, also sehr, sehr technisch, dann ist die Führungskraft aufgrund ihrer sehr technischen, tiefgründigen Materie natürlich die Führungskraft, was manchmal auch sehr gut sein mag. Aber generell, wenn man so sehr übergeordnet denkt, also als Geschäftsführer und so weiter, ist es dennoch wichtig, dass die Führungspersönlichkeit immer das wichtigste Attribut oder die Voraussetzung ist, um damit komplett zu führen.
Also dann hätte ich das jetzt mal so als Punkt festgehalten für uns jetzt im Gespräch. Wir hatten den ersten Punkt, ja, wer führt eigentlich die Azubis oder dieses Äffchen, ja, warum muss immer ich als Meister mit den Azubis rum? Und als zweiten Punkt war das jetzt das Thema so, Wen befördere ich oder welche Rolle habe ich oder welche Rolle gebe ich jemand, der vom Mitarbeiter zum Chef wird und dann eben das eher auf der, wie hast du gesagt, du hast gesagt, der sich besser dafür eignet, aufgrund von der Situation.
Genau, zum Beispiel.
Nicht einfach nur per Erbrecht in Anführungszeichen. Hast du einen weiteren Punkt, wo du sagen würdest, hey, das war für mich so ein entscheidendes Ding im Wachstum von diesen 20 Mitarbeitern aufwärts, wo du viel siehst, dass Leute es falsch machen?
Ja, natürlich ist es auch immer die Rolle vom Mitarbeiter zum Chef. Mhm. Ist ja auch so, ist es egal, ist ja auch in deiner eigenen Rolle. Also du musst auch letztendlich, egal wie es ist, Verantwortung übertragen. Das heißt, wenn du jemand vom Mitarbeiter zum Chef vor, das heißt noch mal Chef, das heißt Chef für eine Abteilung, Chef für 2-3 Mitarbeiter, Chef für eine Baustelle. Trotzdem ist es hier immer wichtig, was abzugeben und das aber auch zu kontrollieren letztendlich. Das heißt, sukzessive zu machen. Das heißt, bewusst Menschen Fehler machen zu lassen. Also wir haben immer eine offene Fehlerkultur gehabt. Das heißt, Mitarbeiter durften Fehler machen, sich ausprobieren. Das ist aber ganz wichtig, dass man es versteht, heißt aber nicht wiederum, um es auszuschließen, dass man dauerhaft Fehler machen darf. Das heißt, natürlich fördert man das und schaut, dass man daraus aus den Fehlern natürlich auch lernt. Und daraus entscheidet sich, wer dann natürlich eine gefestigte Führungsqualität herausbringt. Wenn hier immer jemand besser wird und die Fehler erkennt und daraus lernt. Das heißt, das war uns wichtig, dass wir hier junge, motivierte, manchmal sogar auch ältere Mitarbeiter, der schon 60 war, der einfach nur Lust hatte, was Neues zu lernen auch, hier motiviert war, an ein neues Thema ranzugehen, eine neue Materie, ob es Programmierung von irgendwas ist, Brandmeldeanlagen oder was auch immer, oder auch eine Technik, und zu sagen, mach einfach, schau mal, wie du da zurechtkommst, du kriegst den Zeitraum und die Möglichkeit, und dann zu schauen, okay, wie kommt er damit zurecht? Du kriegst Hilfe, du kriegst Unterstützung, wir sind da. Aber es ist dein Ding und guck mal, was du draus machen kannst. Das heißt, hier muss ich aber auch Verantwortung abgeben.
Diese intrinsische Motivation, ja, so, die Leute haben einfach Bock. Du musstest sie nicht anzünden, du hast einfach so ein bisschen geguckt, wer hat schon Bock.
Ja, natürlich, weil es ist ja immer so, wenn ich sage, auch mit den Azubis, wir hatten es auch immer so gehabt, wann waren Azubis zum Beispiel? Wann waren Besprechung oder Einstellungstermin? Wir haben es mal ganz krass gemacht. Wir haben es mal sonntags morgens um 7 Uhr gemacht, weil wir wissen wollten, ob jemand richtig Bock gehabt hat, dahin zu kommen, so in der Hinsicht. Und wir wussten genau, wer da kommt, der hat richtig Lust auf uns. Und genauso ist es auch, Mitarbeiter müssen richtig Bock auf dich haben, weil die verkörpern ja deinen ganzen Betrieb. Stell mal vor, der Mitarbeiter, der auf die Baustelle, der führt die Baustelle, der redet mit Architekten, der redet mit dem Bauherrn, der redet mit den anderen Firmen und das ist ein Luschi, wie man bei uns so zu sagen pflegt. So, ja, klar. Was kommt dann darüber? So, und ich stell dir anders vor, jetzt kommt so ein richtig gestandener Mensch, Mitarbeiter, und der verkörpert einen ganzen Betrieb und bringt es authentisch rüber letztendlich und sagt, wow, guck mal, und das, boah, haben Sie da einen Mitarbeiter, was für eine geile Firma letztendlich. Und das verkörpert so die ganze Firma und das macht so einen ganzen so einen Magnet auch aus von der kompletten Firma und das strahlt auch was rüber. Mhm. Und das ist das, was da einen ganzen Betrieb ausmacht, weil ich kann nicht immer die ganze Zeit auf der Baustelle sein, letztendlich auch. Und, das heißt, letztendlich musst du gucken, dass der Mitarbeiter zum Chef, Vorarbeiter oder Meister oder was auch immer, das auch richtig verkörpert, dein Betrieb. Und dann hat er auch Spaß, weil er lebt es dann auch, der geht darin auch auf. Und das ist ja die Berufung, also wo man sich berufen fühlt. Und wenn ich da jemand hin entwickle, dann habe ich doch mein Lebensziel ja schon fast erreicht und gesagt, ich habe einem Menschen verholfen, richtig glücklich zu werden und darin aufzugehen, was er täglich macht.
Ja, das ist total cool. Und gleichzeitig hast du automatisch so einen Filter drin, wo du sagst, und wenn du das halt nicht willst oder nicht kannst oder aus irgendeinem Grund nicht so bist, dann, ich hatte vorher kurz Spaß, ich habe diesen Nerd angesprochen. Mhm. Das sind halt zwei verschiedene Charakterzüge und du sprichst jetzt eher diesen, sagen wir mal, eher Alpha-mäßig, ja, aber er kann, er verkörpert es, er muss technisch was können, wo ich sage, du hast die Fehlerkultur angesprochen, da kommt bei mir direkt die Frage auf, ja, wenn du 100 Mitarbeiter hast, Fehlerkultur, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt sehr viel in Krankenhäusern gearbeitet, das war so eure Nische auch, aber da brauchst du ja auf der anderen Seite auch hohe Qualitätsstandards. Wie hast du die zwei Sachen denn miteinander verheiratet?
Wichtig ist auch nochmal zu ergänzen, so vorher, du hast ja von Alpha-Menschen trotzdem gesprochen, aber uns war es auch wichtig, Mitarbeitern auch ein Gefühl zu geben. Auch wir hatten auch einen Mitarbeiter, der Elektriker war, der ITler geworden ist und der genau in seiner Nische dann aufgegangen ist zum Beispiel, weil das vorher gemacht hatte auch. Und der hat sich richtig auch wohl gefühlt oder fühlt sich auch noch wohl letztendlich. Darum geht es im Prinzip, jeden Mitarbeiter seinen Platz zu finden. Und manche, wenn du fragst, willst du wirklich das machen? Und willst du wirklich das und das die Verantwortung übernehmen, weil das ist in der Aufgabenbeschreibung letztendlich drin für deinen Job, dann sagen die lieber, nee, das möchte ich auch wirklich nicht. Also verstehst du, also den Mitarbeiter auch voll abholen damit nochmal. Das ist ganz wichtig und elementar, dass alle Mitarbeiter eingebunden sind in die komplette Firma.
Das ist nochmal als. Das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele, viele machen, dass sie Leute befördern und eine Rolle geben, weil er dann denkt, okay, jetzt bin ich wer, meine Familie daheim, meine Freundin, meine Freunde glauben jetzt, oh cool, der Martin, der ist jetzt hier Obermonteur oder Projektleiter geworden, einfach nur wegen dem Status, aber auf der anderen Seite muss er vielleicht jetzt Dinge durchsetzen, muss er führen, muss er vielleicht auch mal die Kröte schlucken, ja, und sagen, okay, das ist jetzt halt von der Organisation her wichtiger, wie deine Stimmung oder deine Meinung von dir, lieber Mitarbeiter. Er muss quasi, er hat so eine Sandwich-Position, kann man das bezeichnen so?
Also ja, gibt's ja manchmal, ja. Genau, ja. Und nach unten. Das musst du auch aushalten können.
Das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, wenn sie die Leute dahin befördern.
Und genau darum geht's, dass man den Mitarbeitern es einfach nur klar macht, wo sie denn sind und ob sie das haben wollen. Manchmal ist auch Druck da. Manche können es gut, manche weniger. Aber dafür sind ja auch andere Mitarbeiter wiederum gut, weil du es ja erwähnt hattest, den Qualitätsstandard sehr hoch zu sichern. Wir haben ja gewisse Mitarbeiter, die, wie du gesagt hast, so Alpha-Menschen. Wir haben aber auch gewisse Mitarbeiter, die sehr gut sind, für den Qualitätsstandard zu sichern. Und siehst du, und da findet jeder so seine Nische, seine Position oder seine Arbeit innerhalb von der Firma. Du musst sie halt nur richtig einteilen. Und deswegen war es für mich auch wichtig. Ja, ich hatte ja viele Bauleiter, aber irgendwie haben die immer das gemacht, was sie irgendwie so wie vererbt gekriegt haben, nennt man es mal vorher solches so, von dem alten Bauleiter, Obermonteur, der hatte schon was gekannt, der konnte schon was, der war ja schon gut irgendwo, der hatte auch die Baustellen gut abgewickelt, aber nach seinem Gefühl oder nach seiner eigenen Erfahrung. Jetzt hast du aber 3-4 Obermonteure oder Bauleiter, aber die machen ein eigenes Ding. Das heißt, jeder macht seinen eigenen Standard, der vielleicht alle gar nicht jetzt schlecht ist, man darf das gar nicht schlecht reden, aber es trotzdem ist es kein einheitlicher Standard. Und du hast theoretisch, wenn du 4 gleiche Baustellen hättest, trotzdem 4 unterschiedliche Standards, ob das Führung, ob das Qualität oder was auch immer ist. Und das ist natürlich für dich als Betrieb, für die Gesamtführung natürlich blöd, weil du möchtest natürlich auch einen kompletten Standard haben. Also du willst eigentlich schon vorher wissen, wie so eine Baustelle abläuft, zumindest mal generell. Ausschließen kannst du nie, weil
wenn einer mal ausfällt aus irgendeinem Grund, dann soll der andere auch übernehmen können.
Genau, und das einfach. Das heißt, der blickt durch, der blickt in die Prozesse, der blickt die Maßnahmen durch. Das heißt, der kommt rein auf eine andere Baustelle. Natürlich muss der sich auch anlesen, der muss nachschauen, der muss prüfen. Aber die Zeit ist wesentlich verkürzter. Und natürlich ist es viel schneller, der Überblick zu gewinnen für ihn, für den Bauleiter, für Ingenieure, Architekten und so weiter, wo genau der Stand ist. Und genau darum ging es, Qualitätsstandard festzulegen für so einen Fachbauleiter oder einen Obermonteur, dass der genau, dass ich weiß, dass er genau das macht, was wir beide verabredet haben. Wir haben das auch alle zusammen festgelegt. Das heißt, ist ja nicht von mir beschlossen.
Ist es dann aus deiner Sicht auch so, ich meine, du hast ja auf so einer Baustelle auch ganz viele rechtlichen Themen, ja, dass der dann nachher sagen kann, er kann halt auch, er wahrscheinlich nicht ganz auf Augenhöhe mit dem Baurechtsanwalt jetzt, aber er kann zumindest mal erkennen, wenn es in eine Situation läuft, wo du sagst, das ist eigentlich jetzt nichts, wo er jedes Mal mich anhauen muss. Ist es dann, spielt es da bei dir auch eine Rolle dann damit?
Ja, klar, weil, wie gesagt, wer ist denn auf der Baustelle? Also das ist ja normalerweise ein Obermonteur, Fachbauleiter, Kapo, je nachdem. Es gibt ja in Deutschland noch keinen einheitlichen Begriff. Und darum geht's ja. Es ist ja täglich auf der Baustelle und sieht ja die Probleme schon schneller, eher. Das heißt, wir haben ja damit auch einen Teil ein Risikomanagement betrieben, um zu sagen, hey, was passiert, wenn ich ein Problem 2-3 Tage früher sehe? Oder was ist, wenn ich es überhaupt gar nicht sehen würde und der Kunde mich einfach konfrontiert? Das heißt, ich habe damit ja auch einen Qualitätsstandard geschaffen, indem ich Probleme, Mängel vorher wegmachen kann, bevor der Kunde es überhaupt bemerkt. Und wenn ich da Mitarbeiter habe, die eine andere Sichtweise, Perspektive oder besser geschult sind oder auch mal der Architekt irgendwas mal sagt und sagt, nee, sorry, es tut mir leid, aber folgende Grundregel gilt hier zum Beispiel, das und das dürfen Sie hier nicht machen im Baurecht. Das heißt, der muss ja gar nicht alles wissen, aber ich sage auch mal so schön, immer die 5 oder 10 goldenen Regeln, dass man mal grundsätzlich weiß, was das Wichtigste ist, hilft im Pareto-Prinzip, also 80-20 immer die schönsten immer Sachen. Wieder, ja, wieder das Gleiche, aber ja. Du siehst, es zieht sich durch, dass du sagst, du weißt 80% der Dinge und für 20%, ich übertreibe es dann auch mal, rufst du besser den Fachanwalt an oder mich irgendwann so in der Hinsicht und sagst, im Endeffekt, ich habe hier ein Problem. Und das ist das Thema. Dann, aber ich möchte gerne haben, dass Mitarbeiter ein hohes Selbstwertgefühl haben. Egal, wo die hingehen. Mhm. Und das sind wir auch wieder bei den Mitarbeitern. Wenn ein Mitarbeiter ein richtig gutes Gefühl für sich selbst hat und weiß, was er machen kann und was er machen darf, und das darf ist so eine Sache, also wie er Leistung ausführt, dann kann er auch, strahlt er das auch wiederum aus und ist auf der Baustelle auch selbstsicher und sagt, sorry, lieber Ingenieur, sorry, lieber irgendwo Architekt, gewisse Grundlagen sind hier gegeben, das ist die Faktenlage, lassen Sie uns mehr hier mal konstruktiv drüber reden, wir können uns gern zusammensetzen, zack. Und die größten Probleme sind schon sofort vom Tisch.
Ja, klar, natürlich. Und was auch klar wird, ist durch diesen Ansatz, den habe ich auch in meinem Podcast-Reihe Die Brücke Büro Baustelle auch schon mal erwähnt, ganz anderer Zusammenhang, aber das ist das Thema, du schaffst mit dem Ansatz eine klare Erwartungshaltung von dir als Chef. Weil du sagst, hey, das ist meine Erwartungshaltung an dich. Und das ist auch in der Kindererziehung so oder selbst im privaten Umfeld. Ja, wenn du die Erwartungshaltung deines Gegenübers kennst, dann kannst du sie erfüllen. Und wenn du eine Erwartungshaltung erfüllst, dann kriegst du in aller Regel ein positives Feedback, Lob, Anerkennung, gute Stimmung. Wenn du aber die Erwartungshaltung nicht kennst, dann ist der eine frustriert, dann ist der andere frustriert und dann kommst du in so eine Art Teufelskreis, wenn du sagst, ja, wenn der mal wüsste, was er eigentlich will, ja, dann, das heißt, was du da automatisch gemacht hast, ist, du hast die Erwartungshaltung klarer definiert von deinem, was du erwartest von allen deinen Mitarbeitern.
Ja, es witzigerweise, wie gesagt, auch nochmal hier. Ich habe das gar nicht selber gemacht letztendlich. Wir haben das gemeinsam gestaltet mit denen, wo da waren am Anfang. Das heißt, hey, was würdet ihr denn erwarten, was so ein Fachbauleiter, Obermonteur, Kapo denn eigentlich machen müsste? Oder was wären denn eigentlich von eurer Sicht so ein Erwartungshandel an jemand anderen? Das heißt, wir haben das zusammen entwickelt. Natürlich kamen von jedem auch Ideen rein, auch natürlich von mir. Aber wir haben, das war das Bewusste, auch mal ein ganz anderes Statement, die Mitarbeiter gleich hier auf einer Reise mitzunehmen und zu sagen, wie würdet ihr euch sehen? Was würdet ihr erwarten von euch auf einer Baustelle? Was wäre denn für euch dann effektiver und effizienter, wenn ihr so richtig gut ist?
Wenn du selber dir selber wünschst.
Genau. Dann also ich habe es mir gewünscht.
Einfacher ist auch einzuhalten.
Genau. Und hab denen gesagt, was... Ja, genau. Aber im Endeffekt, was würdet ihr sagen davon? Und das heißt, ich habe denen die eigenen Werkzeuge gegeben, was sie von sich selber erwarten würden. Und dann wissen sie auch, wie sie die Baustelle effizienter letztendlich abwickeln, ja?
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage in die Richtung. Ich meine, du machst das ganze Thema, ja, wenn wir nochmal zurück Revue passieren, ja. Du hast erkannt, okay, pass auf, Azubis muss ich nicht als Chef führen. Dann hast du gesagt, es gibt Mitarbeiter, die entwickeln sich aufgrund von ihren Charaktereigenschaften, aufgrund von ihrem wo stehe ich, wo will ich hin, vielleicht nicht nur fachlich, sondern so in diese Führungsrolle rein. Dann ist das Thema gelöst, was müssen die jetzt eigentlich können und dürfen? Also das finde ich total smart, quasi partizipativ zu machen, alle zu fragen und sagen, ja, wenn das so wäre, mit dem Hintergrund, dass sie es gleich machen. Also du hast dann da an der Stelle die Leute nicht gefragt, wie willst du das für dich und wie willst du das für dich, sondern du hast alle gefragt, gesagt, wie müssten das idealerweise aussehen, dass es einen gemeinsamen Qualitätsstandard bekommt. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst?
Okay. Achim, danke, ich kann dich im Vertrieb anstellen.
da wäre die nächste Frage. Das machst du ja eigentlich nur auf Spaß und der Freude und um dich zu entlasten. Ich meine, das ist wahrscheinlich passiert, schätze ich mal. Aber wie hast du dann die Auswirkungen gemerkt für deine Baustellen? Also ich kann mir nur vorstellen, dass es dann reibungsloser einfach läuft. Erzähl doch da mal ein bisschen.
Ja, letztendlich, es ist eine krasse Vielzahl von so einer Werkzeugkiste, wo du siehst, du musstest natürlich bei manchen Baustellen zwei, drei, viermal in der Woche dabei sein. Und das hat natürlich auch sehr viel Zeit gekostet. Es ist ja nicht nur die Zeit, die du auf der Baustelle bist, sondern die Fahrtwege. Das heißt, die Fahrt hin zur Baustelle, die Fahrt zur nächsten Baustelle. Und manchmal ist die Zeit auf der Baustelle auch lang. Das heißt, allein hier habe ich sehr viele Zeit gewonnen, vielleicht nur einmal die Woche zu kommen oder alle zwei Wochen. Wir haben Videotelefonie oder was auch immer gemacht. Das heißt, hier ist auch eine Effektivität entstanden. Die Probleme sind natürlich weniger geworden. Das heißt, die Mitarbeiter kamen natürlich viel, viel weniger auf mich zu mit Problemen, Herausforderungen und Sachen. Es kamen eher die Anrufe von Kunden, wo gesagt haben, Entschuldigung, was für geile Mitarbeiter haben Sie denn da? Jetzt haben Sie mir wieder schon vier neue Mitarbeiter gebracht. Ich verstehe nicht, was für einen Qualitätsstandard Sie da haben, warum die schon wieder so gut sind. Das ist mein Rätsel geblieben. Also das haben einige Kunden gesagt. Das war so ein O-Ton von leider vom Krankenhaus. Der war so ein bisschen ganz perplex. Und das hat sich aber durchgezogen.
Der war wahrscheinlich was anderes gewohnt.
Der war so anders geworden. Der hat gesagt, natürlich gibt's einen guten immer so pro Firma. Aber er hat gesagt, ja, der, da habe ich dem gesagt, nach dem halben Jahr, Entschuldigung, der kann jetzt nicht mehr. Und der hatte richtig Probleme, weil Krankenhaus natürlich, Sicherheitsbewusstsein und alles. Es kommt ein neuer Mitarbeiter, boah, der braucht wieder so lange, bis er eingelernt ist und das versteht. Er sagte, nach einem Tag, der hat alles verstanden. Ich weiß auch nicht, wie schaffen Sie das? Und der andere auch dann nochmal, der war auf einer anderen Baustelle. Wie machen Sie das? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Der war dann so happy, dass er gewusst hat, egal wie viele Mitarbeiter kommen, die haben den gleichen Qualitätsstandard. Das heißt, du hast positive Signale jetzt wieder zurückbekommen. Und durch diese Qualität wiederum hast du automatisch, siehst du, was dann passiert, in, wie du sagst, die positive Aufwärtsspirale, mehr Aufträge bekommen, die sehr diffizil waren. Also sehr kompliziert oder wo du ein bisschen Angst gehabt hast, die haben es uns gegeben, weil sie gewusst haben, da kann man sich drauf verlassen, weil wir die Qualitätsstandards setzen. Heißt aber auch, weil er wusste, er hat weniger Probleme mit dem Mitarbeiter. Wenn er weniger Probleme hat, der Kunde, habe ich natürlich auch weniger Probleme. Wenn ich damit weniger Probleme hat, kann ich auch wieder mehr verlangen für den Mitarbeiter, weil er weiß, hey, das ist ein geiler Mitarbeiter und wenn der Kunde weniger Zeit braucht, kann ich einen höheren Preis auch wiederum durchsetzen. Du siehst plötzlich, was damit passiert
ist. Man muss ja dazu auch noch wissen, glaube ich, das ist ja, wir haben es ja vorher kurz angedeutet, ihr habt euch ja dann auf spezialisiert auf gerade diese Krankenhaus-Thematik. Ihr habt jetzt nicht diesen klassischen Elektriker, der hat ja oft so einen Bauchladen, sondern ihr habt euch relativ klar positioniert.
Das ist auch natürlich immer wichtig, das im Zusammenhang zu sehen. Für hier, klar, Positionierung ist auch immer wichtig, dass so heißt, für was stehst du überhaupt als Betrieb? Das ist klar, du hast vieles mitgemacht, aber eine gewisse klare Positionierung gehört mit dazu. Dementsprechend kannst du aber auch hier, du siehst ja auch insgesamt, wenn du dann global siehst als Betrieb, hast du noch mehr Herausforderungen, wie jetzt nur die Mitarbeiter. Das heißt, auch da werden weitere Ansatzpunkte. Danke, Achim, für den weiteren Podcast, wo wir darüber sprechen können, was wir daraus machen können. Aber haben wir auch natürlich mega geile Sachen gemacht und auch Ideen dazu. Darum geht's. Aber trotzdem, wie du mich gefragt hast, auf der Baustelle ist da vieles passiert, indem ich natürlich auch gesagt habe, die Baustellen sind effizienter abgewickelt worden. Das heißt, es sind weniger Zeiten verbraucht worden, weniger Reklamationen waren, weniger Reklamationen sind, weniger Nacharbeiten gewesen, weniger auch in der Zeit danach, wenn die Abnahme kam, es kam aber noch Qualitätsmängel danach. Es wurde alles weniger, weil wir haben das bewusst gemessen. Wir hatten extra ein eigenes Konto gehabt, also Zeitkonto, wo quasi Mängel auf einen separaten Kostenträger aufgeschrieben worden sind, wo wir wissen wollten, wie viel Geld, Zeit und Material kommt hier im Jahr zusammen, um den Mitarbeitern ja bewusst zu machen.
BWL-Geschäftsführerin hatte.
Das habe ich schon selber gemacht, aber die hat es natürlich elegant weitergeführt. Aber bewusst zu machen, Wie viel Geld kommt da zusammen? Weil am Anfang, ach, die Stunde, du kennst es ja, Achim, ne? Die Stunde, ach, ist doch nicht viel. Und da mal eine halbe Stunde. Und dann einen halben Tag, ach komm, mach doch nicht so. Du hast doch 100.000 Euro Auftrag. Da ist doch ein halber Tag nicht viel. Aber das Bewusstsein zu schärfen nach so einem Jahr, dass da doch mal 30, 40, 50.000 Euro mal rauskommen, wo ich gesagt habe, hey, das sind doch ein bisschen viel. Und darauf kannst du doch wieder drauf eingehen. Sagst du, okay. Und dann kannst du hier nochmal Qualitätsbewusstsein schärfen. Und genau das war es, was die Mitarbeiter selber gemerkt haben, zu sagen, und das ist alles besser geworden. Und dann siehst du plötzlich, die Zahlen gehen zurück, die Mängel gehen weg, die Sachen danach gehen alles weg, was nach der Abnahme war, gehen alles zurück. Und dann merkst du, wow, Baustellen laufen einfach effizienter und Kunden sind noch glücklicher wie davor. Und die Mitarbeiter sind auch glücklicher, weil sie sich geschätzter führen.
Darf ich da kurz noch nachfragen?
Ja.
Weil ich hatte letztens erst eine Folge zum Thema Lean Construction, ja, also die Werkzeugkiste in Anführungszeichen oder die Philosophie hinter Lean heißt ja auch, ja, Verschwendung reduzieren, Mangel wegarbeiten ist ja eine Verschwendung, weil ich es erstmal hingearbeitet habe. Und da stecken hinter diesem Lean steckt auch ganz viel dieser Begriff Flow, ja,
ja,
drin. Also du gehst morgens hin und du weißt, du kannst durcharbeiten, weil vielleicht auf der Baustelle, du hast vorher erwähnt, du bist ein großer Fan davon, dass auf der Baustelle eine Führungskraft ist, die weiß, was sie da tut, dass du als normaler Mitarbeiter auf der Baustelle einfach im Flow arbeiten kannst, weil du direkt einen Ansprechpartner hast, der dir die Kleinigkeiten aus dem Weg räumt, dass du durcharbeiten kannst, dass du, wenn du abends nach Hause fährst, stolz drauf sein kannst, was du geschafft hast. Würdest du das auch als Flow bezeichnen, was ihr da erreicht habt?
Ja, letztendlich auch. Und es ist ja immer so, Handwerker wollen gern durcharbeiten. Es ist immer so schön, Handwerker und Schreibwerker. Letztendlich wirst du manchmal umerzogen als Schreibwerker, weil du so viel dokumentieren musst. Kennst du ja selber, dass du in Dokumentationen natürlich ersinkst. Und dementsprechend ist natürlich klar, dass du hier sehr elementar wichtig ist, dass du bewusst weißt, was du machst. Und wenn du durcharbeiten kannst, bist du natürlich viel schneller wie normal. Und das ist natürlich, hebelt das ganze Ding aus. Und du bist natürlich auch viel glücklicher, weil du weißt am Ende vom Tag, was du gemacht hast.
Mhm. Wie ist denn das, wann kam bei dir der Punkt, weil ich habe es ja am Eingangs auch gesagt, du machst ja heute nicht mehr das. Ich meine, das, wie du es jetzt beschreibst, da würden, schätze ich, meistens 80% der Zuhörer, Handwerker und so weiter sagen, oh, das ist gut, so will ich es auch haben. Aber du hast ja dann dich dazu entschieden zu sagen, ich möchte das Unternehmen nicht mehr weiterführen, ich möchte was anderes machen. Lass uns mal zum zweiten, kürzeren Teil vom Podcast ein bisschen drauf eingehen. Warum hast du dieses Baby so aufgebaut, dieses Unternehmen? Und warum machst du das heute nicht mehr? Was ist bei dir passiert, dass du gesagt hast, so möchte ich das, das gebe ich jetzt ab, ich mache jetzt was anderes?
Ja, es sind zweierlei Sachen. Ich wollte immer sagen, es ist das Flaschenhalsprinzip. Damals war es ein Mitarbeiter, der vielleicht gegangen ist. Und der hatte, war eine Abhängigkeit von Kunden da. Das heißt, der Mitarbeiter hat den Kunden da mitgenommen. Mhm. Und das hat mich so geärgert, dass ich mir überlegt habe, das darf doch gar nicht wahr sein, dass der Mitarbeiter Kunden mitnimmt. Und warum sind wir so abhängig von einem Mitarbeiter? Das hat mich geärgert. Dann habe ich mir aber überlegt, im Ganzen, wie abhängig ist denn der Betrieb überhaupt denn von mir? Was passiert denn, wenn ich mal krank bin, ausfalle, nicht da bin oder was auch immer ist? Weil ich habe ja auch eine Fürsorge und Vorsorge zu treffen für meine Mitarbeiter. Das heißt, ich muss da hier, also wenn man es mal so nimmt, für 200 bis 250 Personen, die ich zwar nicht beschäftige, aber mit Familie und alles hinten dran, ja, habe ich eine Verantwortung hinten dran. Und die kann ich nicht einfach so abgeben. Das heißt, ich muss ja auch Vorsorge tragen und sagen, was ist wirklich, wenn mit mir was passiert dann? Und das hat mich dazu gereizt, dass ich gesagt habe, das darf und darf nicht mehr sein. Deswegen, ich will unabhängig, der Betrieb muss unabhängig von mir werden. Das so war meine Aufgabe. Und das Thema hat mich so gereizt, dass ich natürlich bis zum Exzess getrieben habe, dass ich genau das gesagt habe, jetzt arbeite ich noch am Unternehmen, nicht im, und das schon vor 15 Jahren, was damals so nicht so so üblich war im Endeffekt. Im Endeffekt war es darum, was mich herausgefordert hat, ich bin in meinem Handwerk sehr dankbar geblieben und habe gesagt, was kann ich denn fürs gesamte Handwerk tun? Und das war für mich eine Aufgabe, wow. Ich war, du weißt ja schon, internationaler Meister. Ich war hier in Südafrika, Ruanda, ich war in Kolumbien, ich war in Vietnam, Sri Lanka und weiß ich, wie viele Länder alles noch. Und war sehr viel unterwegs. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich aber auch sowas, auch nicht nur international, auch mal für Deutschland zurückgeben für das Handwerk. Und das war für mich die Idee zu sagen, wie sind denn andere Betriebe aufgestellt und was kann ich da fürs gesamte Handwerk machen? Und das hat mich ja gereizt, die Herausforderung, weil ich bin ja auch von den Handwerksjunioren hier nochmal Präsident irgendwas. Ich bin hier aktiv bei der GIZ in der Hinsicht, also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und das heißt, ich bin da überall im Handwerk aktiv. Und das habe ich gesagt, was kann ich hier nochmal aktiv fürs gesamtdeutsche sozusagen Handwerk von Vorteil bringen? Darum ging es mir. Und das war so im Vordergrund gestanden. Und darauf ist natürlich die Idee gekommen, okay, wie habe ich es in meinem eigenen Betrieb gemacht? Und wie habe ich Sachen gefunden, wie habe ich auch einen Unterschied gefunden zu den anderen Coaches, die da vielleicht auch noch so draußen sind.
Und so ist auch der Weg, wie ich dich kennengelernt habe, ja, wo du gesagt hast, du bist Perspektivengeber. Du hast, da habe ich erstmal, wo es das erste Mal zu mir gesagt hat, habe ich gedacht, was willst du, was ist denn das jetzt, ja? Und dann hast du aber deine Geschichte mir erzählt, damals schon. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist total cool, es in eigenem Unternehmen so aufgebaut zu haben und dann aber hinzustehen und sagen, so, jetzt mache ich da was draus, das ist jetzt nicht. Wir müssen da gleich auch drüber reden. Ja, mache ich auch gern dann Werbung für dein Konzept, weil es einfach anders ist. Das ist nicht dieses, ich verkaufe dir jetzt für teuer Geld ein Jahr lang Video-Coaching und du kriegst dann irgendwelche wöchentliche Beratungssessions mit irgendwelchen Amateuren, sondern du hast ja ein relativ konkretes Produkt, wo du einen Mitarbeiter innerhalb von kürzester Zeit genau diesen Flaschenhals, den wir jetzt die letzte halbe Stunde besprochen haben, wegnimmst. Erzähl doch mal dem Zuhörer in wenigen Sätzen, was machst du jetzt heute und was kann der Zuhörer, wenn er Interesse hat, tun, damit er vielleicht ähnlich wie du in deinem Elektrikerleben früher rauskommt aus diesem Hamsterrad?
Ja, letztendlich, wie du gesagt hast, ich bin Perspektivgeber geworden. Ich habe eine eigene Firma mit meinem Geschäftspartner Peter Liebhold gegründet. Das nennt sich Institut Perspektive Handwerk. Und wir wollen alle Herausforderungen im Handwerk lösen, die nicht mit dem Thema zu tun haben, Sägen, Feilen, Bohren. Und dazu gehört als der erste Ansatz, den wir heute besprochen haben, wie baue ich so eine Führungsebene auf, entweder eine dritte Führungsebene oder wie baue ich meine Mitarbeiter, die die Baustellen führen, auf. Also war die Initialzündung zu sagen, wie baue ich einen Fachbauleiter, einen Obermonteur auf und das auch nachhaltig. Das heißt, wie kriege ich in einen Mitarbeiter das beste Wissen rein, das beste Wissen, was der Mitarbeiter braucht, um eine Baustelle effizient zu führen, weil eine Meisterausbildung ist super, aber die dauert einfach zu lang und ist auch dafür, das ist übertrieben.
Es ist nicht Teil.
So, und außerdem, was mich auch ärgert, wir verlieren immer noch 50% der Mitarbeiter im Handwerk, die in andere Berufe oder Branchen gehen. Auch das ist ärgerlich, weil es zwischendrin nichts gibt, weil Mitarbeiter manchmal auch den Meister nicht machen wollen. Und dazu habe ich mich entschlossen zu sagen, okay, und jetzt machen wir für das alle Probleme, was wir gerade gesprochen haben. Und genauso habe ich es gemacht im eigenen Betrieb, weil wie hat es angefangen? Ich habe alle 5 Themen einzeln geschult. Und damals habe ich das so gemacht, meinem Coach zu sagen oder seiner Geschäftsführung, ich habe da mal eine Aufgabe, baut da mal einen Kurs draus. Dann hat er rumgewurschtelt und hat gesagt, die und die Themen möchte ich gerne haben und baue mir das raus. Also haben wir den Kurs intern aufgebaut gehabt für uns, komplett nochmal, und haben den als Maßnahmenpaket gesagt und haben gesagt, und erst jetzt, wenn du das kannst und diesen Kurs auch absolviert hast mit dem Abschlusstest, dann bist du befähigt, auch bei mir Baustellen zu führen zu dürfen und zu können letztendlich und daraus einen Qualitätsstandard zu setzen. Das hat sich daraus entwickelt, dass wir mit dem Institut Perspektive Handwerk gesagt haben, wir wollen in 5 Präsenztagen Mitarbeiter schulen, besser, effizienter die Baustellen führen zu lassen, Entlastung zu schaffen für Meister und oder Chefs und letztendlich mit auch teilweise auch noch Online-Inhalten, aber das Wichtigste sind uns die 5 Präsenztage für Handwerker, müssen live sein, dass wir einen Mehrwert schaffen, dass wir hier einen anerkannten deutschlandweiten Abschluss hingekriegt haben mit der IHK zusammen. Das heißt, wir haben hier einen Zertifikatslehrgang geschaffen zum Fachbauleiter und Obermonteur und man hat zum Schluss einen Abschlusstest und darf sich dann IHK-zertifiziert nennen. Und das ist ein Qualitätsstandard.
Das Geilste ist, finde ich, ist, wenn du jemanden zu diesem Workshop schickst, dann lernt er auch, was es heißt, was er nachher tun soll. Und er kann auch zurückkommen und sagen, ich habe das jetzt gemacht, ja, aber ich will gar nicht diese Rolle einnehmen. Das heißt, der lernt dann vernünftigerweise, auf was es alles ankommt. Und im Idealfall machst du es als Chef ja schon vorher und dann sagst du, hey, wenn du da hingehst, dann lernst du das alles. Ja, aber wenn man dann dort ist und mit anderen spricht und dann ins kalte Wasser geschmissen wird, dann lernt man ja auch, was es nachher heißt. Dann kann man ja nachher noch sagen, das Risiko ist zu groß, dass ich das jetzt mache und nachher doch keine Lust drauf hätte.
Es ist also auch wirklich so vorgekommen.
Kann ich mir gut vorstellen, ja, dass dann Leute auf einmal merken, oh, das ist doch nicht nur rosa-rot und ein Wolkenschloss, wie nennt man das, Luftschloss, sondern die dann zurückkommen und sagen, ob so, wenn das so ist, wie ich es da gelernt habe, will ich das gar nicht machen. Wie ist es denn, wenn es Präsenz-Workshops sind, wo muss man hinkommen, wo finden die statt?
Letztendlich in ganz Deutschland. Wir haben auch auf der Landingseite und Fachbauleiter zum Beispiel.de sind alle Standorte da. Wir machen es zurzeit in Mannheim, München, Halle und in der Nähe von Oldenburg sind die Lehrgänge im Endeffekt. Wir machen auch Inhouse-Lehrgänge da, wo die Firmen sind. Das heißt, wenn mehrere Mitarbeiter von der Firma da sind, machen wir auch Inhouse-Lehrgänge, egal wo sie sind in Deutschland. Das heißt, die vier Standorte haben wir zurzeit und können damit relativ gut und viele abdecken im Endeffekt.
Okay, ich verlinke das und wenn du das, wie oft macht ihr diese Workshops im Jahr?
Wir machen die ungefähr, das sind alle 2 Monate im Moment, alle spätestens. Im Spätjahr sind sie meistens alle Monate sogar, weil Spätjahr meistens die Firmen wollen, dass oft jeden Monat was ist, manchmal sogar auch 2. Es kommt natürlich wie immer Feiertage, Ostern ist, wird es manchmal schwer, im Mai wird es manchmal schwer, wie du weißt, zum Beispiel Sommerferien auch. Dementsprechend sind da weniger Workshops in der Hinsicht, dafür sind sie wieder im Juni oder September, Oktober relativ wieder sehr viel zum Beispiel.
Und wie viele Teilnehmer habt ihr da so drin im Schnitt?
Wir wollen das auch bewusst haben, dass wir das begrenzen im Moment auf 15 Teilnehmer, weil wir wollen ja mit denen arbeiten, wir wollen mit den Spielen machen, wir machen mit den Gamifications, wir machen auch, also viele Teilnehmer berichten, ach, was für ein blöder Lehrgang. Ich will gar nicht auf so einen blöden Workshop gehen. Ach, ich habe schon keine Lust mehr. Ne? Und abends sagen sie, hey, ich bin fitter wie davor. Ich weiß nicht, was du mit uns gemacht hast. Hat so viel Spaß gemacht heute. Und ich war noch nie so einen geilen Workshop, der mich die ganze Zeit am Leben gehalten hat und wo ich was gelernt habe. Das ist so das, was wir erreichen wollen mit neuesten Methoden, mit Didaktik, Methodik und auch Gamifications, wo wir spielerisch natürlich den Leuten es beibringen wollen und der Aha-Effekt einfach länger bleibt, ja.
Und jetzt eine Frage, für welche Gewerke ist es und für welche Gewerke ist es nicht?
Relativ einfach, alles, was am Handwerk zu tun hat oder Bau, die am Bau eines, ich sage mal, eines Hauses oder Gebäudes zu tun haben oder Ausbau, das heißt, schließt natürlich Bäcker, Metzger und so weiter aus, alle Ausbaugewerke, um es positiv zu nennen, Elektro, Sanitär, Maler, Klima, Lüftung, Trockenbau, weiß ich, Bauhelfer oder was immer, Dach, egal was. Das habe ich vielleicht bestimmt einen vergessen, es tut mir leid, aber für die Schnelligkeit war es erstmal die meisten, ja.
Ja, wunderbar, cool. Dirk, vielen Dank, dass du uns ein bisschen die Einblicke gegeben hast. Jeder, der daran Interesse hat, kann sich gerne auf deiner Webseite, die verlinke ich in die Shownotes, mal angucken. Mal gucken, ob es in der Nähe einer ist. Und ich freue mich wirklich sehr, weil das Thema Führung im Handwerk, jeder, der den Podcast kennt, weiß es, dass ich das immer wieder auf den Tisch lege. Und es gibt einen konkreten Ansatz, wo man seinen Mitarbeiter auch in Anführungszeichen mal nur eine Woche verliert, der dann aber, ja, wie wir das ja eingangs gesagt haben, wenn er wieder zurückkommt, wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit das zurückzahlt, wahrscheinlich mehrfach in verschiedener Hinsicht. Vielen Dank, Dirk, dass du da warst.
Vielen Dank dir auch, Achim. Und ich freue mich. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Ja, war doch cool, oder?
Noch im Rec? Du bist noch im Rec-Modus, ja.